Casa Talk.
Jay, Marco und Tofi erklären die Welt.
Herzlich willkommen aus der Sommerpause. Hier ist Frickin' Hossa Talk.
Frickin'.
Das ist schön. Wir sind zurück. Jawohl, Hossa Talk ist wieder da. Freunde, wie war euer Sommer?
Ja, also, ich fand ihn gut. Es war kein echter Urlaubssommer, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Farbe gekriegt, ich habe mich viel bewegt, weil ich hier in Mittelhessen Fahrrad gefahren bin oder mich auf dem Freakstock habe verbrennen lassen. Aber ansonsten habe ich eigentlich ganz schön viel gearbeitet. Aber es war schöne Arbeit. Ja, ich bin froh. Ich bin dankbar. Nee, ist gut. Ja, ja. Und du, Marco?
Ich würde sagen, der war sehr heiß, weil ich bin ja so kurz bevor wir in die Sommerpause gestartet sind, nach Wien gezogen und stellt sich raus, Sommer da ist sehr viel heißer als Sommer in Marburg, muss man sagen. Ja, also ja? Wir hatten wirklich sehr viele Tage hintereinander über 30 Grad und auch so einen Hitzerekord nach dem anderen, ne? Also irgendwie heißester Tag des Jahres, das war jetzt der heißeste Tag des Jahres und irgendwie so und so viel mehr Tropennächte, also so über 20 Grad auch nachts im Vergleich zu den letzten Jahren. Also es war ein sehr, sehr warmer Sommer irgendwie.
Und habt ihr nicht auch diesen krassen Regen gehabt dann irgendwann mal da?
Wir hatten an einem Tag so ein richtig krasses Unwetter, was auch also so sehr lokal war. Also wo du selbst, wenn du in Wien warst, das in den einzelnen Bezirken irgendwie so mehr oder weniger doll wahrgenommen hast. Irgendwie. Also bei uns hat es irgendwie schon doll gewittert, auch richtig viel geregnet so innerhalb von ein paar Minuten. Und anderswo aber hat es da halt irgendwie komplette Straßen überschwemmt und irgendwie krass gehagelt und also wirklich nur so,
Leute
so 2 Kilometer.
So, ich gelesen.
Genau, das war richtig heftig.
Wow, krass.
Nicht schlecht.
Und dein Sommer?
Mein Sommer war auch ganz schön eigentlich. Wir haben tatsächlich auch ein bisschen Urlaub gemacht, haben meine Schwiegereltern besucht und waren in Dresden ein paar Tage und dann im Elbsandsteingebirge wandern. Und das war wunderschön. Das ist eine wunderschöne Gegend, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Da kann man ganz, ganz, ganz geil wandern mit einer wirklich atemberaubenden Natur, also was man in Deutschland so gar nicht so gewohnt ist, also so Felsformationen, die eher so an amerikanische Sachen erinnern oder so, also es war sehr, sehr geil, war richtig
kann man
schön.
Kann man da Karl-May-Filme drehen?
Könnte man da machen, ja.
Wird aber wahrscheinlich keiner mehr tun, würde ich mal sagen, im Moment.
Das kann sein, möglicherweise ist die Zeit vorbei, aber, also könnte man, wenn man das wollte.
Ja. Ja. Sagen wir Western.
Ja, und
ganz neutral.
Okay, Western, ja.
Ja, ich habe ja gerade den Kevin Costner Western gesehen, den Horizon, den ersten Teil, weiß ich, ob ihr den schon gesehen habt. Schön, ist sehenswert. Es ist ein ruhiger, sich langsam entwickelnd, ein bisschen langer, ich glaube knapp 3 Stunden oder so. Aber ich stehe ja gar nicht so auf Western, aber ich finde der
ich total. Also ich total. Ich bin voll der Neo-Western-Fan.
Oh, ich hasse Western eigentlich.
Aber ich finde das toll.
Ich mag es eigentlich auch sehr gerne. Ja.
Ach, ja. Nee, aber dann kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen.
Cool.
Ist ein gutes, ich fand ihn gut. Also gut, anyway. Jetzt genug des Geplänkels. Falls sich irgendjemand wundert, ich weiß gar nicht, ob das hier auf der Aufnahme rüberkommt, aber dass es hier so sommerlich klingt bei mir, die Grillen zirpen. Ich sitze nämlich auf dem Balkon, wie auch schon bei unserer Aufnahme für Cobains Erben, die wir neulich gemacht haben. Und ich hoffe einfach mal, dass das so ein bisschen rüberkommt, weil ich dachte mir, wir starten aus dem Spätsommer. Das kann ja noch ein bisschen, könnte ja noch ein bisschen sommerlich sein.
Ich finde das schön.
Bei mir könnte man sogar die ein oder andere Möwe hören, weil ich sitze gerade auf einer Klippe in Frankreich und das Meer ist so 100 Meter Luftlinie nach da.
Wahnsinn. Sehr geil. Dafür bin ich heute mit dem Fahrrad nach Frohnhausen gefahren und und hab auch mal eingekauft.
Stimmt, das ist dasselbe eigentlich.
Das war auch schön. Hab mit der dortigen Bäuerin gesprochen, die mir genau erklärt hat, wie sie Chicken Tikka aus eigenen Hühnern fabriziert.
Wow. Ja, also ihr lieben Zuhörenden, wir, ich bin irgendwie noch nicht so richtig wieder am Hossa-Start. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Ich bin so ein bisschen langsam heute, Freunde. Was ich sagen wollte, war, wir haben uns einiges vorgenommen für den Herbst. Wir sind ja immer noch in unserem Jubiläumsjahr, 10 Jahre Hossa-Talk.
Und ja, man merkt es haben, kaum. Ne? Wir müssen da die Jubiläums-Vibes noch wieder ein bisschen kommen lassen.
Ja, jetzt wird man es merken, weil wir uns ja einige schöne Sachen überlegt haben, um das nochmal ein bisschen zu feiern und deutlich zu machen, was Hossa Talk so ist und so. Hat mal jemand von euch Lust, ein paar von den Goodies anzukündigen, die wir uns überlegt haben?
Ja, also zum einen, wir haben neuen Merch. Falls ihr in letzter Zeit mal in dem Hossa Talk Merch, auf der Hossa Talk Merch Seite wart und gedacht habt, da ist ja seit Jahren nichts mehr passiert, da können wir euch jetzt sagen, da ist jetzt eine Menge passiert. Es gibt sehr coole, auch sehr lustige, wie ich finde, neue Designs. Die könnt
ich musste
eher,
wirklich lachen. Ja, oder? Ich habe die durchgeguckt und ich musste wirklich geworden. Lachen. Ja, hat die Lena echt richtig geil gemacht. Ja.
Richtig geil. Ja. Könnt ihr als, keine Ahnung, als Hoodie, als T-Shirt, als Tasse, als Schlüpfer, ich weiß gar nicht, als was alles irgendwie. Tasche.
Schürze, erwerben. Ich will eine Schürze. Ich hab dir schon meine Schürze ausgesucht. Ja, da habe ich Bock drauf. Ich möchte gerne so eine Hossa-Talk-Schürze in der Küche tragen, wenn ich koche. Ja.
Genau. Merch. Dann haben wir eine Neuerung anzukündigen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir immer am Dienstag in der Woche, nachdem der Talk erschienen ist, also quasi nicht direkt am Dienstag, sondern was sind das? Neun Tage später oder was?
9 Tage später.
Da wollen wir abends auf Instagram ein Insta-Live machen, wo wir so eine Art Nachklapp machen wollen und den Talk nochmal nachbesprechen. Natürlich nicht in Talklänge, sondern, keine Ahnung, 30 Minuten oder vielleicht auch 45 oder so höchstens, wo wir dann eure Fragen oder eure Anmerkungen aufnehmen, die ihr bis dahin hoffentlich dann schon losgeworden seid, über Kommentare, Mails oder irgendwas und einfach nochmal den Talk nochmal ein bisschen vertiefen, sozusagen. Und wir haben gesagt, das ist dann immer dienstags um 20 Uhr. Und wenn ihr uns auf Instagram abonniert habt, Hossa Talk, dann kriegt ihr, dann würdet ihr das sehen quasi und könnt euch einfach dazu klicken. Und eurem Lieblingspodcast nochmal Nachgespräch zu hören.
Ja, vor allen Dingen können wir dann zum Beispiel auf Kommentare von euch eingehen, ne? Wenn ihr was auf der Webseite kommentiert habt oder irgendwo anders, dann könnten wir da auch direkt drauf wieder antworten. Müssen das nicht schriftlich machen, sondern können das direkt im Video machen. Und vielleicht hat sich dann ja auch schon, ich meine, wir haben dann auch noch ein bisschen weiter nachgedacht über das Thema. Vielleicht sagt dann einer von uns, also ich bin da gar nicht zu Wort gekommen. Der Jay hat zu viel geredet.
Was? Das passiert doch
nicht. Das kann doch gar nicht sein.
Ich würde gerne hier nochmal irgendwas sagen. Oder Jay sagt, ich bin überhaupt nicht zu Wort gekommen. Marco hat die ganze Zeit. Ja, und dann könnte man das typisch da halt nachholen. Ne? Ist ja auch interessant. Ist so ein bisschen.
Aber
so,
was
so,
mir wirklich so oft beim Schneiden passiert, ist, dass ich dann so denke, ach scheiße, hier wird mir jetzt noch mal was richtig Kluges einfallen. Das ist mir aber während dem Talk nicht eingefallen. Und das könnte man da dann auch noch mal schön einstreuen.
Könnte man da auch.
Auf jeden Fall.
Ja. Genau. Also auf jeden Fall ist das eine schöne Neuerung, die wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich sag mal so, bis auf Widerruf soll das mal so laufen. Und es wäre schön, wenn ihr einschaltet. Und da dann kriegen wir auch ein Gefühl dafür, als ist das irgendwie, macht es Sinn, macht es keinen oder wie auch immer. Also.
Genau. Außerdem haben wir uns vorgenommen, dass wir die App ein bisschen besser nutzen. Also wir haben ja unsere App, die Hossa Talk App, ihr kennt sie. Und diese App wird meistens vor allem dafür benutzt, dass Menschen sich kennenlernen und vernetzen, die vielleicht in einer ähnlichen Region leben oder in derselben Region leben und mal andere Hossa Talk HörerInnen kennenlernen wollen. Und wir haben aber jetzt rausgefunden, dass die Hossa Talk Community so eine der größten ist, die bei der Communi-App überhaupt vertreten ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also es sind ganz schön viele Leute da. Wir Hossa-Talker haben die App, ja, wir hätten sie proaktiver nutzen können, haben wir gemerkt. Und wir haben gedacht, es ist aber ja auch eine ganz tolle Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu kommen. Und deshalb wollen wir uns da mal auch mehr tummeln auf dieser App. Wir haben uns vorgenommen, unsere Sachen da zu posten, also die jeweiligen individuellen, die wir so haben, wenn wir auf Tour sind. Wir sind ja alle irgendwie tourende Künstler und jeder macht so sein Ding auch. Wir wollen die Hossa Talk Sachen natürlich da posten, ist ja klar. Also die Informationen, die ihr braucht, um dies und das über uns zu wissen. Und dann haben wir auch überlegt, dass wir eine Gruppe gründen möchten. Man kann ja Gruppen in dieser App gründen. Also das ist sozusagen der Social-Media-Teil dieser App, der am meisten Social-Media ist, wo man sich also treffen kann und miteinander chatten kann. Und wir wollen in der App eine Gruppe gründen, wo wir drei, Jay, Marco und ich, Gofi, drin vertreten sind und wo man direkt auch nochmal mit uns schreiben und chatten kann, wenn ihr das möchtet. Also unser Hinweis, unser Tipp: Benutzt doch diese App mal, nehmt sie euch öfter vor, guckt mal rein. Da stehen jetzt in Zukunft ganz viele schöne Dinge drin.
Genau. Und dann haben wir natürlich unser großes Jubiläums-Event, was wir machen, nämlich ein Online-Treffen sozusagen. Wir machen Hossa Talk live online am 5. Oktober.
Ja,
Das ist korrekt. Um wie viel Uhr?
20.
Um 20 Uhr. Das Ganze geht dann per Zoom. Und wir werden zum Thema, wir haben uns überlegt, einen Talk zum Thema Blasphemie zu machen. Aber nicht nur das, sondern auch natürlich mit euch quatschen. Und ihr könnt euch da auch einschalten. Und zumindest, also ganz sicher im Nachklapp, hängen wir dann da einfach auch noch ein bisschen ab und können mit euch noch ein bisschen, schön sozusagen 10 Jahre Hossa Talk feiern. Also wir haben gedacht, eine richtige Party vor Ort kriegen wir nicht mehr hin. Also haben wir gedacht, wir machen das online.
Ja, ich stelle mir einen Wein und Chips hin, das weiß ich schon.
Ja, genau.
Das wird Bombe. Aber Chips esse ich erst, wenn wir mit den Talken fertig sind.
Ja. Naja, und ihr könnt quasi Tickets dafür kaufen. Also, Gofi, erklär mal, wie das funktioniert. Du hast das eingerichtet.
Ja, wir haben uns überlegt, dass es für diese Veranstaltung schön wäre. Also, wir hatten ursprünglich vor, an diesem Termin eine Norddeutschland-Tour zu machen. Wir hatten die auch schon angekündigt in Talks vor der Sommerpause und mussten dann leider sagen, sorry, die fällt aus. Das hat alles leider nicht so gut funktioniert, wie wir uns das erhofft hatten. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir eben einfach einen Online-Live-Talk daraus, für den ihr Karten einkaufen könnt. Die Karte kostet 7 €, das Ticket. Und da kommt nochmal eine Gebühr obendrauf, die kostet 1,40 €, für die wir nichts können. Die ist einfach so, das heißt, die Karte kostet dann in der Summe 8,40 €. Und wenn ihr bei dem Kartenanbieter diese Karte kauft, dann bekommt ihr mit dem Kauf eine E-Mail, wo der Zoom-Link drin steht und das Passwort, das ihr dafür nutzt. Also ihr müsst dann unbedingt in eure E-Mails schauen und gucken, dass ihr da die wichtigen Informationen bekommt. Ihr könnt die Karten kaufen am leichtesten, wenn ihr auf unsere Webseite geht, hossa-talk.de, und da in den Widgets so am Rand oder auf dem Handy ist es wahrscheinlich ganz, ganz unten, da findet ihr so ein Feld, wo das angezeigt ist, Hossa Talk live online, und dann könnt ihr da auf den blauen Knopf klicken und dann werdet ihr zu dem Kartenverkäufer weitergeleitet und könnt dann da bezahlen, entweder mit Kreditkarte oder mit PayPal.
Und dann ihr solltet schnell und sein, denn die dabei. Plätze sind begrenzt, sollte man auch noch sagen.
Das stimmt. Jo. Außer uns dreien haben noch 97 Leute Platz bei dieser Veranstaltung. Und wenn du dabei sein willst, mach's am besten direkt sofort.
Jo, was haben wir noch?
Oh, ich würde gerne noch was so in eigener Sache sagen. Darf ich das? Ist das jetzt noch, ich meine, es sind wirklich schöne Sachen. Also wirklich schöne Sachen. Ich weiß, lange mit Ansagen beschäftigt. Die Jasmin Brückner und ich, wir sind zusammen auf Tour, und zwar vom 12. bis zum 15. September. Jasmin Brückner ist eine Dichterin aus Halle. Ich bin ein Dichter aus Marburg und wir machen zusammen ein ganz, ganz tolles Programm, was ich mit dem Marco zusammen auch schon gemacht habe. Das heißt Poetry Talk. Und das bedeutet, wir lesen unsere Texte vor und kommen direkt darüber ins Gespräch. Das ist ehrlich gesagt fast ein bisschen so ähnlich wie ein Hossa Talk Live, nur mit Gedichten. Und die Leute, die da sind, die dürfen sich auch beteiligen, dürfen auch Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Und deshalb wird jeder Abend total individuell, ganz besonders. Und wir sind am 12. in Erfurt, am 13. in Annaberg-Buchholz, am 14. in Krienitzberg in der Kirche Bärenwalde und am 15. in Leipzig. Und da kann man schon merken, dass wir in Thüringen und Sachsen unterwegs sind. Ist das nicht schön? Gerade nach dieser Wahl ist es doch einfach total wichtig, ne?
Ja, sehr gut.
Die netten Leute da zu unterstützen und zu sagen, wir glauben immer noch an euch, ihr seid immer noch super, bis auf die Leute, die die AfD gewählt haben. Aber wir verstehen die wahrscheinlich auch, wenn wir lange mit denen reden. Aber was wir vor allen Dingen jetzt machen möchten, ist euch Gutes tun und gute Abende bieten. Und das machen die Jasmin und ich. Und es wäre total schön, wenn ihr vorbeikommt.
Und du meintest natürlich September, ne? Also das sind alles
September, 12., 13., 14., 15. September.
Jetzt um die Ecke.
Es kommt demnächst auf euch zu, wenn ihr die Termine ganz genau wissen wollt und die Uhrzeiten und die Orte, poetry-talk.de. Da findet ihr alles.
Kann ich sehr empfehlen, möchte ich sagen.
Und da möchte ich gerne noch eine wichtige Sache sagen. Heute am Sonntag, am 8. kommt diese Folge raus. Morgen am 9. kommt eine total tolle Comedians Erben-Folge raus. Denn wir haben uns mit Sandra Biels getroffen, der Jay und ich. Und Sandra Biels
und haben gesoffen.
Und wir haben Wein getrunken. Sandra Biels ist die evangelische Theologin, die auf dem Kirchentag mal gepredigt hat und den Satz geprägt hat, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Man wird sich vielleicht erinnern. Und Sandra ist aber nicht nur eine ganz tolle Theologin, sondern sie ist auch Sommelier. Das heißt, sie ist eine Weinexpertin. Und wir haben mit ihr Wein gekostet, also Wein verkostet. Und wir haben mit ihr über Wein gesprochen und darüber, was eigentlich Wein mit Spiritualität zu tun hat oder mit Kunst und überhaupt, was das alles soll und warum Wein so schön ist. Bei Comedians Erben am 9. kommt die Folge raus und die ist mega geil geworden. Also sehr, sehr wärmste Empfehlung.
Ja, das war ein wirklich richtig schönes Gespräch. Das hat riesen Spaß gemacht.
Ja,
wirklich.
Sehr, sehr, sehr.
Ganz, ganz geil. Ja, dann, nur mal nebenbei erwähnen, falls es irgendjemanden interessiert. Ich habe im Sommer noch zwei schöne Fan-Edits geschnitten und veröffentlicht. Einmal Who Framed Roger Rabbit, eine Extended Edition, unzensiert. Und dann noch Aliens, auch eine Extended Version. Falls es irgendjemanden interessiert.
Da wäre ich sehr interessiert, muss ich sagen.
Ja, die sind auch beide ziemlich geil geworden, ehrlich gesagt, finde ich. Schreibt mir eine Mail, dann schicke ich euch einen Link. Es kann man sich angucken, wenn man Lust hat.
Cool. Wow.
Jetzt Hossa Talk, endlich, zack, nach 20 Minuten. Ja. Thema, Freunde. Goofy, du hast gesagt, du möchtest mit uns über das Thema Frieden sprechen.
Naja, das war eigentlich Rahels Vorschlag. Hallo Rahel, liebe Grüße an dich. Du hast mir eine Sprachnachricht geschickt. Und du hast gesagt, ich wünschte mir, ihr würdet mal über das Thema Frieden sprechen, weil das doch einfach wichtig ist. Und Rahel hat gesagt, mich würde interessieren, was denkt ihr eigentlich über das Thema Frieden in einer Gesellschaft, die auseinanderdriftet, in der sich Lager bilden und Gruppen bilden, die kaum noch miteinander sprechen können, so wie es scheint. Aber nicht nur das, sondern wir leben ja auch in einer Welt, die von Krieg geprägt ist. Wir blicken auf so und so viele Jahre Krieg in der Ukraine zurück, der Angriff Russlands auf die Ukraine. Wir betrachten den Konflikt in Gaza und in Israel und rund um Israel. Und Rahel wollte wissen, was denkt ihr eigentlich zum Thema Frieden? Was beschert euch selbst Frieden? Wie bewahrt ihr für euch selbst Frieden, inneren Frieden? Was denkt ihr, können wir tun zum Frieden? Also können wir irgendwie mithelfen? So all diese Fragen hat sie uns mal so als so ein Paket mit auf den Weg geschickt und hat gesagt, sie würde sich einfach wahnsinnig freuen, wenn wir uns darüber einfach mal unterhalten würden. Und das habe ich euch vorgeschlagen und ihr habt gesagt, ja, was ist das denn für ein geiles Thema? Ne? So war es auch.
Ungefähr, ja.
Ja, passt ja auch ganz schön zur Wahl jetzt, ehrlich gesagt. Ja. Weil sowohl in Thüringen als in Sachsen war das ja auch großes Thema. Sowohl bei der AfD als auch bei Bündnis Sarah Wagenknecht. Mhm. Frieden, ne? Die Frage, wie geht man mit dem Ukraine-Konflikt um und so weiter. große Kritik an der Bundesregierung, Waffenlieferungen und so weiter. Von daher passt das, finde ich, auch in der Hinsicht ganz gut, das mal zu machen. Also vielleicht können wir auch darauf noch ein bisschen eingehen oder so. Also Frieden, das ist natürlich jetzt irgendwie, das ist so ein großes Wort und auch ein Allerweltswort, ist ja ein Wort, gegen das quasi fast niemand ist. Also wie gesagt, wenn selbst die AfD und die und BSW das auf ihre Fahnen ganz groß schreiben, also zumindest AfD ist jetzt wahrscheinlich nicht die Ostermarschpartei, stelle ich mal so in den Raum. das ist ja ähnlich wie das Wort Liebe. Auch so ein großes Wort, wo man ja gerne drüber redet oder was in jedem Song vorkommt und in jedem Film irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Aber was denkt ihr denn? Also was denkt ihr zwei denn?
Ich finde halt persönlich? Ich finde halt auch, dass das eigentlich war das ja ganz lange, also so für meine Generation, für eure wahrscheinlich auch, so ein No-Brainer. Man ist natürlich für Frieden. Gerade so als Mensch, der irgendwie in den 80ern, 90ern in Deutschland aufwächst. Also ich erinnere mich, die erste Demo, auf der ich jemals war, war eine Antikriegsdemo gegen den Irakkrieg nach 9/11. Ne? Und das war, ich finde, das war halt so ein absoluter No-Brainer. Da hat man sich auch überhaupt nicht drüber ausgetauscht, wie stehst denn du sonst so politisch? Das fand man einfach scheiße, dass da jetzt irgendwie so ein Krieg passiert. Und das, ich weiß nicht, das war für mich ganz lange sowas, da muss man sich eigentlich ja nicht mehr drüber unterhalten. Also es gab diese schlimmen Kriege und es gibt Teile in der Welt, wo es das immer noch gibt, aber im Großen und Ganzen so in Westeuropa sind wir mit dem Thema eigentlich durch. So, da haben wir uns drauf geeinigt. Gott sei Dank ist das so. Und ich glaube, das ist so spätestens bei mir gebröckelt, als dann eben dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine losging und auch die ganzen Debatten darüber, wo ich auf einmal dachte, ui, das ist gar nicht selbstverständlich. Ich habe ja das große Glück, zu einem Zeitpunkt geboren zu sein, dass ich mir über das Thema eigentlich auch nie so aus meinem eigenen Sicherheitsbedürfnis heraus Sorgen machen zu müssen, weil ich immer dachte, Frieden haben wir jetzt und das wird auch so bleiben. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo das nochmal aktuell wird. Ne? Und dann auf einmal kommt es doch wieder ganz schön dicht. Und auch da in diesen Debatten, finde ich, war es dann auf einmal auch gar nicht mehr so einfach zu sagen, ja, ich bin für Frieden, Krieg ist immer scheiße, was soll das eigentlich irgendwie? Da gingen diese ganzen einfachen Antworten auf einmal nicht mehr. Und das fand ich schon irgendwie schwierig zu merken, oh, das ist doch komplexer, als ich das so in meiner kleinen privilegierten Welt so dachte die ganze Zeit.
Naja, die einfachen Antworten, die werden immer dann schwer, wenn es zum Konflikt kommt. Ne? Also ich meine, vorher, wenn alle einigermaßen nett zueinander sind, dann ist das Wort Frieden, unterschreiben alle und wie das geht, im Großen und Ganzen auch, ja, dann wird mal ein bisschen über Rüstung gestritten oder von mir aus auch über die Frage, wer was haben darf oder wer welche Mandate irgendwo, was weiß ich was hat, in der UNO oder irgendwas. Aber natürlich, es ist ja ganz logisch, dann, wenn es dann zum Konflikt kommt und ein Krieg ausbricht, und so erlebe ich das ja auch auf dem Schulhof, ne? Also um es jetzt nochmal ein bisschen kleiner zu machen, also ich bin mir ganz sicher, alle meine Schüler würden sagen, ja klar, Frieden halten ist ganz wichtig und so weiter, und dann habe ich die trotzdem bei mir sitzen, weil sie sich auf die Fresse gehauen haben oder so. Oder und weil natürlich der andere angefangen hat und es ist dann auch immer ganz klar, wer angefangen hat, und das wissen dann auch beide ganz genau, wer angefangen hat und so weiter, und dann werden natürlich alle diese theoretischen Sachen, die man so zu dem Thema denkt, die sind ja damit nicht obsolet, aber die setzen sich natürlich irgendeiner Prüfung aus oder man muss die an die Realität dann anlegen. Und ne, man kann dann einfach sagen, okay, so ist es immer, oder man kann versuchen sozusagen auf die Welt, wie sie uns begegnet, irgendwie auf die Welt einzugehen. Oder muss es eigentlich ja, wenn man es irgendwie ernst meinen will. So.
Ja, ich glaube, was an dieser, an dieser speziellen Situation so anders war, ist, dass du vorher bei diesen ganzen Antikriegsdemos, ne, auch die ganzen Proteste damals gegen den Vietnamkrieg und auch die ganzen künstlerischen Proteste dagegen, da warst du immer halt gegen die Macht, die das quasi anfängt, ne? Also die jetzt irgendwo reingeht und sagt so, Freunde, wir lösen das jetzt mit militärischen Mitteln. Jetzt in der Ukraine hast du das Problem, du kannst dagegen ja nicht auf die Straße gehen, dass ein Land sagt, wir werden hier gerade angegriffen, wir werden militärisch angegangen, wir müssen uns militärisch wehren. Es geht nicht anders, sonst überlassen wir denn einfach das Feld und wir werden ja einfach überrannt, ne, irgendwie. Und da bist du auf einmal echt in einem moralischen Dilemma, weil du nicht mehr sagen kannst, ja, aber Frieden ist doch scheiße, ein Gewehr in die Hand zu nehmen und andere Leute zu erschießen irgendwie. Diese Logik funktioniert da halt nicht mehr so richtig und das finde ich total schwierig.
Ja, ich meine, gut, du könntest das natürlich genauso machen wie bei Vietnam auch gegen den Aggressor auf die Straße gehen.
Ja.
Und das wurde ja auch gemacht. Also so, ne? Es ist dann halt nur die Frage, was resultiert daraus? Jetzt in der Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Staaten. Liefert man Waffen, unterstützt man den Überfallenen oder nicht? Oder, keine Ahnung, stellt man sich gar auf die andere Seite und sagt, die haben vollkommen recht und die müssen unterstützt werden. Wie auch immer, ne? Es gibt ja dann für alles Gründe. Und jede Seite hat in der Regel auch irgendwelche Gründe, die sie aus der Kiste ziehen kann.
Ja, das lässt sich an dem Konflikt mit den Morden der Hamas und der Invasion nach Gaza, kann man das noch ein bisschen besser nachvollziehen, weil da diese Schuldzuweisungen ja immer hin und her gehen, sozusagen. Also die einen gehen auf die Straße und sagen, Israel begeht einen Genozid und das muss jetzt endlich mal verurteilt werden und Israel muss boykottiert werden und die Kontakte müssen abgebrochen werden. Und dann kommen sofort die anderen und sagen, habt ihr die Morde der Hamas vergessen? Israel hat selbstverständlich das Recht, sich zu verteidigen. Und daraufhin antworten die anderen wieder, die haben aber nur 1200 umgebracht und Israel hat mittlerweile 40.000 umgebracht. Und dann sagen die anderen wieder, willst du jetzt Tote gegen Tote aufrechnen und so weiter und so fort. Und das heißt, beide Seiten spielen sich immer wieder den Ball zu und versuchen ihr Narrativ in Stellung zu bringen, sozusagen, warum. Also, um zu erklären, wer der Aggressor ist und wer der Angegriffene ist, ne? Und je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, ändert sich das Bild halt. Und eigentlich ist es so eine Art Dauerschleife, in der man da steckt. Also wir sehen das ja auch, dass Dialoge nicht mehr nicht funktionieren, sondern tatsächlich auch überhaupt gar nicht mehr gewollt werden. Also wenn dann irgendwelche Protestierer auftreten und dann für eine Seite eine Stellung beziehen. Meistens, ehrlich gesagt, muss man sagen, sind es Demos, die für das Recht der Palästinenser einstehen. Da ist es dann halt oft so, dass ein Gespräch nicht mehr gewünscht wird. Ne? Da werden die Parolen vor allen Dingen geschrien. Zumindest habe ich Videoaufnahmen gesehen, wo das so zu sehen war. Ja, und irgendwie, also dieses, es ist ein bisschen so wie bei dir auf dem Schulhof, Jay, finde ich, wo dann die Frage ist, wer hat denn angefangen?
Ja.
Und dann sagen, du sagst ja, alle wissen ganz genau, wer angefangen hat, nur leider sind sie sich nicht einig, ne? Das ist halt irgendwie so ein Endlos-Ding, in dem man dann irgendwie drin steckt, scheinbar.
Aber da würde ich ja auch denken, ne, also bei dir auf dem Schulhof ist das ja auch nicht die Frage, die den Konflikt löst am Ende. Ne? Also dieses Aufrechnen gegeneinander, ihr habt jetzt das gemacht, deswegen machen wir noch was viel krasseres, was wiederum bedeutet, die Antwort darauf wird auch wieder noch krasser. Also das ist ja eine Spirale, das bringt ja keinen Frieden am Ende, sondern das dreht es ja einfach immer nur noch weiter, bis es auseinanderfliegt am Ende.
Aber das könntest du ja bei politischen Konflikten genauso sagen, eigentlich.
Ja, das ist ja am Ende die Masterfrage. Das scheint ja nicht zielführend oder lösungsorientiert zu sein, sondern das eskaliert es nur immer weiter. Und die Frage ist ja dann, was wäre denn die Alternative?
Ja,
genau. Und um es zumindest auch noch mal ein bisschen auf den persönlichen Bereich zurückzuholen, das ist ja das, was Rahel auch angesprochen hat. wir erleben ja augenblicklich das dann nicht unbedingt, dass sich die Leute gleich auf die Fresse hauen, aber sie brüllen sich halt an im Internet oder auf der Straße. Und dass ich so eine, also dass ich das, was ich meinetwegen jetzt für Israel oder gegen Israel, für die Palästinenser, wie auch immer, also welches für und welches gegen halt, aber es wird sofort eingefordert, dass man in eine dieser Gruppen sich einteilt, ja. Im Grunde.
So. Genau.
Und dann bist du eben sozusagen, und dann geht's auch eben nicht nur noch um, keine Ahnung, welche Band hat die schöneren Frisuren so, oder spielt die geileren Gitarrenriffs, sondern es geht halt dann um Leben und Tod, und damit haben dann diese Themen auch für die, also für unser einen, die zuschauen und sich versuchen, eine Meinung zu bilden und die miteinander diskutieren, hat es halt sofort diese polarisierende Kiste, dass man sich kaum noch zuhört und irgendwie immer gleich mitdenkt, wer liest hier noch mit und so weiter. Hm. Und dann schreibt man mehr für die mitlesen, als für die, als für denen, mit denen man gerade redet und so weiter. Also so diese ganzen Dynamiken, dass man irgendwie auseinanderrückt und das Unverständnis miteinander oder gegeneinander abfeuert, so irgendwie. Hm. Und das sind alles so, ich meine, das ist alles auch wissenschaftlich gut untersucht, soweit ich weiß, ja, diese Dynamiken. Und die gibt es natürlich nicht erst seit Social Media, aber Social Media befeuert das natürlich, weil du dir nicht mehr gegenüberstehst, sozusagen, und dich anbrüllst. Aber wie gesagt, also gehen die Geschichte, das war schon immer so. Das ist ein Ding, Menschen haben immer recht und versuchen, andere davon zu überzeugen. Und wenn es sein muss, eben mit Gewalt. Und das ist alles scheiße.
Genau. Ich würde da gerne mal ein Buch empfehlen. Ich halte jetzt mal die Kamera, auch wenn ich nicht weiß, dass unsere ZuhörerInnen das sehen können. aber ihr ja. Spiegelverkehrt bei uns jetzt in dem
Fall. Oh ja,
das ist von Miroslav Wolf. Mhm.
Ja,
ist gut. Von der Ausgrenzung zur Umarmung. Ich habe da heute mal in Vorbereitung einfach mal nochmal reingelesen, weil ich dachte, genau wie du vorhin gesagt hast, Jay, Riesenthema, was denke ich überhaupt, ne? Keine Ahnung. Also ich bin dann so im Laufe des Tages mehr und mehr auch mir selbst auf die Schliche gekommen, in welcher Hinsicht sozusagen so ganz alltagspraktisch das für mich eine Rolle spielt, das Thema. Aber erstmal war ich auch so ein bisschen überfordert. Und ich habe dann eben da reingelesen und finde das super, super spannend, weil Miroslav Wolf eben genau darüber spricht, über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Frieden, über die Kraft von Vergebung, über die Frage, wie können Konflikte eigentlich bewältigt werden? Wie schaffen wir es, dass wir wegkommen von der gegenseitigen Ausgrenzung hin zu einer gegenseitigen Umarmung? Und ich fand das ziemlich einleuchtend. An einer Stelle schreibt er genau das, was du gerade gesagt hast. Wir sind, also in unserer Gesellschaft denkt man sehr viel, für uns ist der höchste Begriff, der höchste Wert sozusagen die Freiheit des einzelnen Menschen. Und wir sind auf der Suche danach, wie wir unsere Freiheit möglichst ausleben können. Und wir sind sehr scharf darauf, sehr sensibel zu entdecken, wo Freiheit eingegrenzt wird. Und wenn Freiheit eingegrenzt wird, dann sprechen wir von Unterdrückung der Freiheit. Und die Konflikte, die eigentlich fast alle so laufen, diese Konflikte unter uns laufen eben in die Richtung, dass man immer auf der Suche ist danach, wer ist der Unterdrücker und wer ist der Unterdrückte. Und da spaltet sich dann eben die Geschichte, ne? Und die einen argumentieren, nein, wir sind das Opfer. Das Opfer hat sozusagen immer eine höhere moralische Position in dem Konflikt. Und die anderen sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir reagieren nur, weil vorher das passiert ist. Und das ist dann genau dieses, wer hat angefangen, ne? Genau. Also, und diese Suche nach dem Unterdrücker und nach dem Unterdrückten, das ist so eine Spirale, beschreibt ihr das auch, die einfach nie endet, weil man in fast allen sehr, sehr komplizierten Konflikten, also wenn man ehrlich ist und sich die Konflikte anschaut, sind die alle mega kompliziert und es gibt gar keine einfachen Lösungen dafür. Aber in fast allen Fällen, schreibt er, ist es halt eigentlich so, dass die Unterdrückten eigentlich nur diejenigen sind, die weniger Mittel haben, diese Grausamkeiten anzuwenden, die die Unterdrücker gerade anwenden. Es ist also sozusagen die Partei des Stärkeren, die dann in dem Fall unterdrückt, ne? Weil sie mächtiger sind, weil sie mehr Mittel haben, sich durchzusetzen. Wenn dann aber sozusagen die Befreier auftauchen und die Unterdrückten befreien und sich das Blatt wendet, dann ist ganz, ganz oft die Erfahrung, dass die exakt dieselben Maßnahmen ergreifen, genau dieselben Dinge tun, die vorher die jetzt besiegten Unterdrücker getan haben. Und das Blatt wendet sich einfach, aber das Spiel ändert sich nicht, ne? Also genau. Im Prinzip die Mechanismen, die da ablaufen, bleiben, die Spielregeln bleiben und letztlich wird so überhaupt gar kein Frieden hergestellt. Selbst wenn es gelingt, sozusagen eine Revolte oder so, ein Umsturz, werden die Spielregeln überhaupt gar nicht geändert, sondern das Ding geht einfach immer weiter. Und Frieden wird auf diese Weise jedenfalls nicht hergestellt. Das heißt, man ist zwar wohl auf der Suche nach Gerechtigkeit, also wer hat jetzt das Recht, sich zu verteidigen? Wer hat jetzt das Recht, zuzuschlagen oder eben nicht? Aber was eben gar nicht gefunden wird, ist der Frieden oder die Lösung des Konfliktes. Der Konflikt geht im Prinzip endlos weiter und dreht sich immer weiter. Das fand ich ziemlich beeindruckend beschrieben heute so.
Ja, ich habe das auch gerade gedacht, dass bei vielen von diesen Revolutionsbewegungen eigentlich genau das passiert am Ende, was du beschrieben hast.
Ja, genau.
Ja. ich meine, von daher ist ja auch eine Binsenweisheit, dass wir echt froh, also super froh sein können, dass wir jetzt seit über 70 Jahren, seit fast 80 Jahren, ne, in einem Land leben, wo Frieden herrscht. Also, oder wo kein aktiver Krieg in dieser Zeit passiert ist. Das ist schon eine relativ lange Zeit für die Menschheit. Das muss man sich schon auch mal klar machen. Ich meine, gut, man könnte jetzt sagen, gut, davor haben wir dafür ganz Europa in Schutt und Asche gelegt, da kann man sich dann auch mal 80 Jahre Ruhe gönnen. Also zynisch gesagt sozusagen.
Ja, aber es ist wirklich eine große politische Leistung. Es ist was absolut Besonderes. Das hat es, glaube ich, vorher nicht gegeben. Also eine derartig lange Zeit ohne Krieg bei uns, glaube ich nicht. Ich meine, als du vorhin von dem Ukraine-Konflikt erzählt hast und gesagt hast, als das losging, hat sich bei dir vieles geändert. Da musste ich an die 90er Jahre zurückdenken, an den Jugoslawienkrieg.
Ja, sicherlich. Das ist eigentlich auch ähnlich. Ja.
Da warst du noch ein bisschen jünger, genau. Aber da, das war in meinem so Bewusstsein als Erwachsener das erste Mal jetzt. Ich bin ja 1970 geboren und dann war ich halt Anfang 20 und da war halt plötzlich die Frage, muss Deutschland gemeinsam mit der NATO da jetzt militärisch eingreifen, um Menschen zu schützen in diesem Konflikt oder nicht? Und das war ein Riesenkonflikt damals.
Naja.
Ein ausgerechnet ein grüner Außenminister hat sein Okay dazu gegeben, was was heute keinen mehr wundert. Die grünen Hasser wundern sich nicht. Aber
ja, ich meine, witzigerweise
damals war das ist echt krass.
Ja, damals war das total krass. Und ich meine, witzigerweise, die Rolle von Annalena Baerbock, die ja sozusagen die Waffenlieferungen deutlich unterstützt und so weiter, ist ja eben auch großes Politikum quasi in den und wenn du dann irgendwie drüber nachdenkst, dass die AfD sich als Friedenspartei generiert in Opposition dazu sozusagen und zumindest hat dieses Thema wohl, also ich habe am Sonntag wir waren in Hamburg und hatten dort ein Konzert mittags und sind dann zurückgefahren und haben die ganze Rückfahrt dann Wahl in Sachsen und Thüringen gehört und nach allem, was ich so mitbekommen habe, ist das auch wirklich ein Thema, was sozusagen die Sachsen und die Thüringer wirklich bewegt, sozusagen, wo die überhaupt nicht einverstanden sind in der Mehrheit mit dem Thema Waffenlieferung oder so. Gut, kann man auch nochmal drüber reden und so weiter. Ich will damit nur sagen, irgendwie ist das heutzutage auch so merkwürdig, weil das war zu meiner Jugend, war das leichter verteilt. Also,
ja, das meine ich, ja, genau.
Da gab es die rechten Konservativen, die waren eher dafür, und dann gab es die Linken, die waren eher dagegen. So, ne? Mhm. Da wusste man einfacher, wo man sich irgendwie, auf welche Seite man sich schlägt. Das ist heutzutage, mischt sich das irgendwie merkwürdig. Da ist eine gesichert rechtsextreme Partei, die sich als Friedenspartei generiert.
Ja, wobei, also, ich finde, das muss man auch mal so einmal kurz dekonstruieren, weil das, was da unter Frieden verstanden wird, scheint mir ja so zu sein, einfach eine sehr pro-russische Haltung einzunehmen und zu sagen, Wir haben dann Frieden, wenn ihr euch einfach ergebt und denen einfach gebt, was sie wollen irgendwie. Das ist natürlich ja auch eine Definition von Frieden, wo ich auch Bauchschmerzen mit hätte. Klar, dann wird nicht mehr geschossen, vermutlich erstmal oberflächlich gesehen, aber ob das jetzt der erstrebenswerte Zustand ist und ob man das unter dem Stichwort Frieden verkaufen kann, ist halt auch, steht auf einem anderen Blatt, würde ich auch nochmal sagen.
Ja, und zumal, also sorry, aber Kofi hat das im Grunde vorhin auch schon angedeutet, in der Regel ist es ja so, wenn dann irgendwer, also ne, man tritt die Gebiete an Russland ab, so, die übernehmen dort die Herrschaft, und in der Regel passieren danach erstmal Säuberungen. Und das ist gar nicht so, dass das Blutvergießen aufhört. Ja, nach aller Erfahrung, die wir haben, wenn dann irgendeine Kriegspartei gewinnt, so, die auch einen totalitären Hintergrund hat, dann geht das zumindest für die andere Seite, in denen erkämpften Gebieten erstmal munter weiter.
Das wissen wir auch aus diesem Konflikt. Weil bevor dieser Krieg richtig losging, bevor Russland ernst gemacht hat und angegriffen hat, gab es ja schon annektierte Gebiete im Donbass zum Beispiel und so und auf der Krim. Und da hat es Konzentrationslager gegeben, wo sozusagen Kiew-treue Bürger, Journalisten, Literaten und so weiter eingesperrt worden sind und auch ganz, ganz fürchterlich gefoltert wurden von Russland nahestehenden Leuten. Das heißt, genau das würde dann auch wieder passieren. Also davon muss man ausgehen. Also das Blutvergießen würde eben nicht aufhören. Ja, stimmt.
Ja. Ja, gut. Ich meine, ich finde das so schwierig, über dieses Thema zu reden. Man hat die aktuellen politischen Konflikte vor Augen, ne, wir haben sie angesprochen. Achso, das wollte ich vorhin übrigens noch sagen. Miroslav Volf, der Autor des Buches, das Kofi zitiert hat, der kommt übrigens aus Jugoslawien sozusagen.
Der ist Kroate, ne? Der, ja, genau.
Genau, also aus dem ehemaligen Jugoslawien, ja. Genau, der ist Kroate. Und von daher ist das auch eine Aufarbeitung, also ist dieses Buch auch eine Aufarbeitung dieses Konfliktes Anfang der 2000er?
Absolut. In den 90er Jahren war das, ja.
90er Jahre war das, genau. Nee, sorry. Ich dachte, es wäre 2000er.
Nee, der Krieg war in den 90er Jahren. Das Buch ist 1996 auf Englisch rausgekommen. Miroslav Volf ist Theologe, der lehrt an Yale oder hat gelehrt, bin mir nicht ganz sicher. Und dieses Buch hier ist 2012 im Franke Verlag dann auf Deutsch rausgekommen. Und nur um nochmal ein bisschen Werbung zu machen, N.T. Wright, der bekannte Theologe, hat gesagt, das beste theologische Buch, das ich in den letzten 20 Jahren gelesen habe. Und Christianity Today hat das hat es unter die 100 wichtigsten theologischen Bücher des 20. Jahrhunderts gerechnet. Also ist eine ganz, ganz große Sache, ein ganz großer Entwurf, ja. Und das ist ja auch eine spannende Frage. Also vielleicht müssen wir gleich nochmal ein bisschen so auch zum Persönlichen kommen, ne? Wie gehen wir eigentlich persönlich mit dieser Sache um? Aber was mich halt schon irgendwie gepackt und irgendwie doch auch erschüttert hat, war seine Aussage, Jesus hat ja zur Buße aufgerufen in seinen Predigten, und er hat eben nicht nur die Gewalttätigen und die Herrschenden zur Buße aufgerufen und den Unterdrückten sozusagen die Freiheit versprochen, was irgendwie naheliegend gewesen wäre, sondern er hat eben auch die Unterdrückten zur Buße aufgerufen. Und er versteht es so, Volf, dass Jesus eben auch die unterdrückt werden, dazu aufruft, diesen Weg, dieses schreckliche Spiel sozusagen hinter sich zu lassen, also auch von allen Rachegelüsten abzusehen und jetzt eben nicht sozusagen Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern dabei davon auszusteigen und davon Buße zu tun, von dieser Haltung, wie du mir, so ich dir, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ne? Und deshalb eben auch, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Also das heißt, Jesus sagt mit seiner Bußpredigt, wir müssen ganz aussteigen aus diesem ganzen Spiel, wenn es überhaupt irgendeinen Frieden geben soll. Und der Weg zum Frieden ist dann eben nicht die Suche nach Gerechtigkeit, obwohl die niemals falsch ist. Also das leugnet er nicht. Aber der Hauptweg zum Frieden ist eben die Liebe.
Ja, und das ist natürlich, also in dem Augenblick, also so im Persönlichen ist das, finde ich, auch noch ganz gut nachvollziehbar. Aber in dem Augenblick, wenn du als Land überfallen wirst,
ja,
ist natürlich die Frage, wie macht man das jetzt da mit der Liebe?
Ja,
und
ja, ja.
Und malt man auf die Raketen dann irgendwelche Blümchen drauf? Und also, ne, ich, also wie was bedeutet denn das dann für ein Land? Das ist ja dann auch die Diskussion unter Christen. Ne?
Ja.
Recht auf Verteidigung oder nicht? Darf sich ein Land verteidigen? Und im Großen und Ganzen muss man natürlich, glaube ich, ein Verteidigungsrecht zugestehen. Das ist jetzt nicht theologisch gesagt, sondern einfach menschlich.
So. Ja.
Ist natürlich die Frage, gibt es darauf eine theologische Antwort, die helfen könnte, zu einer anderen Lösung zu finden. Aber erstmal muss ein Land die Möglichkeit und das Recht darauf haben, sich zu verteidigen, finde ich. Dafür würde ich erstmal, also das wäre für mich ein No-Brainer quasi.
Mhm.
Genau, und dann natürlich genauso die Frage, dürfen die um Hilfe rufen? Und was bedeutet denn das, ne? Wenn ich irgendjemanden sehe, der zusammengeschlagen wird von irgendwie einer Gruppe von Jugendlichen oder so, und er ruft um Hilfe, und dann sage ich, ja, nee, du, ich bin ja, liebet eure Feinde, und ich wünsche dir wirklich den Segen, dass du jetzt das irgendwie gut überstehst und so, alles klar. Oder greift man ein?
Ja,
also hilft
exakt.
Man.
Ja.
Und unter Umständen fängt man sich dabei eine, oder muss man sich auch mit einer Präsenz da reinstellen, also auch mit einer Form von Gewalt reingehen, ne? Was bedeutet denn das? So.
Ja.
Und wie gesagt, ich finde, man, das sind, obwohl ich kein Fan der Zwei-Reiche-Lehre bin, aber trotzdem vom Grundgedanken gibt's das natürlich irgendwie, verschiedene Ebenen, auf denen man über so ein Thema nachdenkt und sich überlegt, was ist denn hier aus dieser und was ist denn hier aus jener Hinsicht zu tun und zu raten, und was mache ich denn jetzt?
Und mir fällt noch dieses sehr tolle Stück ein, als wir mit Christina Brudereck geredet haben und kurz über diese Episode, wo Jesus sagt, naja, wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mitzugehen, dann geh halt noch eine zweite. Ne, das hat sie ja so gedeutet, in der zweiten Meile drehst du als die unterdrückte Person, drehst du quasi die Machtverhältnisse um, weil du die freiwillig mitgehst. Mhm. Und dann sagst du, hier werde ich nicht mehr gezwungen, hier bin ich jetzt auf einmal wieder der das Heft des Handels sozusagen in der Hand hat. Hier hole ich mir meine Würde zurück, auch weil ich nicht mehr das unter Zwang und Unterdrückung tue, sondern selbstbestimmt irgendwie. Das fand ich sehr stark, aber ich glaube halt bei diesen ganzen theologischen Antwortversuchen, die lassen sich halt nicht so richtig gut absolut setzen. Ne? Also du kannst das in so einer Situation nicht sagen, das müsstet ihr jetzt machen. Das wäre eigentlich besser. Das wird halt ganz schnell zynisch, genauso wie wenn eine Person gerade trauert, ne, oder irgendeinen Verlust erlebt hat und man, der dann irgendeinen so einen Bibelvers vor die Füße knallt, der vielleicht sogar gut ist und vielleicht sogar richtig, so zu handeln, aber einfach aus der Perspektive des Unbeteiligten einfach gar nicht hilfreich ist. So, also ich glaube schon, es gibt dieses große Ideal und das lohnt sich bestimmt total, Vergebung und Feindesliebe irgendwie zu predigen und das als dieses große Ideal zu implementieren. Aber das einzufordern als jemand, den das gerade nicht betrifft, halte ich für total schwierig irgendwie auch.
Ja.
Ja. Ich glaube, also beim Lesen oder, nee, wie soll ich denn das? Jay, wir haben uns mal vor schon ziemlich langer Zeit, als ich noch bei Hostertalk war, in meiner ersten Hostertalk-Phase, haben wir uns über die Bergpredigt unterhalten.
Genau, daran muss ich auch vorhin denken. Ja.
Und mir ist damals klar geworden, und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass ich recht habe, dass Jesus hier vor allen Dingen einen ganz pragmatischen, klugen Weg beschreibt. Und ich finde, das Problem mit unserem Verständnis der Bergpredigt ist, dass wir das als moralischen Anspruch lesen. Das moralisch Richtige wäre jetzt dieses und jenes zu tun. Ne? Wenn du moralisch wirklich integer bist, dann handelst du jetzt so und nicht so. Ja. Und was mich aber echt umgehauen hat, war dann der Schluss der Bergpredigt, wo dann eben diese Geschichte mit dem Mann und dem Haus kommt. Der kluge Mann baut sein Haus auf Fels, der törichte Mann, der dumme Mann, baut sein Haus auf Sand. Und da wird zusammenfassend gesagt, dass es hier entweder um eine kluge oder um eine dämliche Lebensweise geht. Mhm. Und die Aufforderung ist eben nicht, tu das moralisch Richtige, sondern sei schlau. Und ich glaube, das ist auch in diesen Diskussionen, wenn wir über Frieden diskutieren, wer hat Recht, wer hat nicht Recht und so, ne? Wer unterdrückt, wer ist der Unterdrückte? Das sind moralische Diskussionen. Und jeder nimmt für sich den moralischen höheren Grund, higher ground, Anglizismus, fällt gerade Deutsch nicht an, für sich in Anspruch, ne? In dem Moment zum Beispiel, wenn ich mich als AfD-Wähler als Opfer geriere und sage, man darf hier gar nichts mehr sagen, ich werde verfolgt, und hier hören sie endlich auf mit dieser Brandmauer, und alle machen mich schlecht und so. In dem Moment als Opfer bin ich schon moralisch sozusagen höherwertig. Und alle Diskussionen funktionieren so unter uns, würde ich sagen. Alle Konflikte, das gegenseitige Shaming auch, ne? Selbst wenn es um Sachen geht, die, wo wir sagen würden, ja, das ist wirklich scheiße, was derjenige tut, ne? Sich zum Beispiel den Rechten anbieten oder so. Dieses mit dem Finger auf die Leute zeigen, ist es immer eine moralische, eigentlich eine moralistische Vorgehensweise. Und die führt einfach überhaupt nicht zum Ziel, meiner Ansicht nach. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus in der Bergpredigt nicht diesen Weg geht, dass er moralisch argumentiert, sondern dass er einfach sagt, überleg doch einfach mal selber, was zu dem Ende führt, was du dir eigentlich wünschst. Und jetzt in dem Fall zum Beispiel mit den Jugendlichen, sagen wir mal, die gerade jemanden fertig machen oder so, habe ich gerade in der Zeitung gelesen, ich glaube in Hessen war es, ein 41-jähriger und ein 46-jähriger Mann wollten einer Frau zu Hilfe kommen, weil 4 Jugendliche sie gerade dumm angemacht haben. Der 46er liegt jetzt mittlerweile im Krankenhaus, der 41er war nicht ganz so schlimm verletzt. Geholfen haben sie, glaube ich, nicht wirklich. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht genau. Aber das war jedenfalls irgendwie kein Ende. Sie waren mutig, sie waren tapfer, sie wollten helfen. Ist nicht gut ausgegangen, ne? Ich finde das trotzdem okay, was sie gemacht haben. Sie wollten da helfen. Aber vielleicht sollte man sich in so einer Situation auch die Frage stellen, nicht unbedingt, was ist jetzt moralisch geboten, sondern was ist jetzt eigentlich schlau? Also wie kommen wir hier aus dieser Situation eigentlich möglichst heile alle wieder raus? Ne?
Oh, aber das finde ich schon schwierig. Also wenn du da überlegst, was wäre jetzt für mich das Klügste, dann ist natürlich, sich rauszuhalten. Nee,
für
aber
alle,
das hilft
für alle das Klügste. Was hilft der Frau in dem Moment?
Ich meine, so als Beispiel könnte man natürlich total gut Jesus und die Ehebrecherin anführen. Ne? Ja. Das ist so eine Situation, da kommt ein aufgeladener Mob, der moralisch im Recht ist. Sie haben die Ehebrecherin ertappt, sie schleppen sie mit und jetzt ist hier der Rabbi und eigentlich ist klar, was der sagen muss, ne? Nach dem Gesetz. Hm. So. Ist eigentlich völlig klar, was der sagen muss. Und der Frau springt da auch keiner zur Seite, weil die war damals als Ehebrecherin dann eh nichts mehr wert. So. Und Jesus geht es nicht in die Debatte, gar nicht. Der stellt sich noch nicht mal vor die und sagt, nur über meine Leiche oder krempelt die Ärmel hoch und zeigt die Fäuste. Lass die Frau in Ruhe oder so. Also wären ja alles Möglichkeiten. Aber Jesus agiert also unfassbar klug, nämlich mit einer paradoxen Intervention, dass er sozusagen die Leute da, ich sag's mal auf Deutsch, an den Eiern fasst, wo sie stehen und verwundbar sind. Hm. Wer unter euch ohne Sünde ist, der soll den Stein schmeißen. So. Also, ne, ich will damit sagen, der setzt in diesem Augenblick das um, was du gerade gesagt hast, Gofi, nämlich sich zu überlegen, blitzschnell, ich meine, das muss man erstmal hinkriegen.
Das musst du erstmal hinkriegen, ja, stimmt. Ja.
So eine Reaktion und so eine Geistesgegenwart zu haben, in so einer Situation so zu agieren.
Ja.
Und nimmt damit wirklich die Luft aus der Situation. Ne? Das ist so, als sein Satz, also diese paradoxe Intervention, eben, also er bleibt am Thema, aber spricht halt komplett anders, als man es erwarten würde, in jeder Hinsicht. Hm. Und das schafft den Breaking Point, dass diese Frau nicht ermordet wurde. Also es war ja völlig klar, die steht kurz davor, jetzt ermordet zu werden. Und zwar mit hohem moralischem Recht. Also, ne, das, ne, die, genau was du sagst. Dieser Mob fühlte sich in einem hohen moralischen Recht. Und sogar das Gesetz Gottes hat diesem Mob Recht gegeben. Und Jesus sagt diesen einen Satz, der diesen Zorn und diese Entrüstung irgendwie in sich zusammenfallen lässt. Und das ist halt, finde ich, in dieser Hinsicht wirklich eine der beeindruckendsten Geschichten ever, sozusagen. Deswegen wird die natürlich auch immer gerne zitiert. Aber ich finde, genau, also ich wollte einfach nur sagen, Jesus macht das, wovon du gesprochen hast, Kofi. Hm. Also ich vermute auch, ob du richtig gehandelt hast, weißt du dann erst hinterher. Hätte bei Jesus auch furchtbar schief gehen können. Ne? Der Mob hätte sagen können, genau, und blang, wären die Steine halt geschmissen worden. Also, und dann würde man diese Geschichte, die hätte es dann nicht in die Bibel geschafft.
aber was man sagen, also ich meine, es ist eine geniale Deeskalationsstrategie, die Jesus gemacht hat.
Es
kann nur sein, dass es nicht klappt.
Natürlich, es kann sein, alle Deeskalationsstrategien können theoretisch auch scheitern. Aber wie du schon sagst, Jesus geht nicht in den Konflikt. Also er stellt sich weder auf die eine noch auf die andere Seite oder hält eine Standpauke oder keine Ahnung, sondern er deeskaliert mit einer schlauen Frage. So.
Ja.
Und ich meine, vielleicht haben die Männer das ja versucht, ich will denen ja nichts. Ich finde das ja stark, dass die der Frau helfen wollten. Aber genau. Ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Ich bin so erzogen worden, dass ich im Zweifel zuschlagen sollte. Das ist mir als Wert beigebracht worden. Und ich finde diesen Wert wahnsinnig schwer aus mir auszutreiben, immer noch, um ehrlich zu sein. Das wäre der für mich naheliegendste Gedanke. Ich sag mal, ich komme mit einem Kumpel dahin, es sind vier Jugendliche, wir sind zwei Männer. Ich würde denken, ja gut, komm, lass uns den einfach aufs Maul hauen, dann ist Ruhe. Das wäre für mich ein naheliegender Gedanke. Aber der ist nicht unbedingt schlau. Also weder ist er deeskalierend, noch garantiert er, dass ich aus der Situation heil wieder rauskomme. Und die Frau, ehrlich gesagt, auch nicht. Und in dem Fall ist es halt so ausgegangen. Hätte mir auch passieren können. Vielleicht aber, das sagen ja auch alle Fachleute, die wenn es um brenzliche Situationen geht, kann ja überall passieren. Jemand zieht ein Messer im Zug. Oder auf dem Stadtfest oder weiß der Geier wo. Ne? Was machst du dann? Und natürlich, manchmal ist man hilflos, kann sich nicht schützen, kann sich nicht wehren, kann nichts machen, aber wenn man irgendetwas versucht, dann ist das, glaube ich, so wird jedenfalls immer geraten, Deeskalation. Nicht die Konfrontation, sondern die Deeskalation. Und das ist, glaube ich, einfach schlau.
Ja, ja, genau. Genau. Ich fand das ganz spannend, nochmal kurz zur ganzen Frage Waffenlieferung und so weiter. Das wäre jetzt ja genau nämlich eine Frage, was ist deeskalierend? So.
Hm.
Wir hatten im Frühjahr bei uns einen Gottesdienst, so einen Go-Special zum Thema Krieg und Frieden. Und da hatten wir einen Militärdekan als Sprecher eingeladen. So. Und das war ganz spannend, weil ich kannte den vorher nicht, spannender Typ irgendwie so. Ich hatte mich bis dahin immer geärgert über Leute, die quasi sofort sagen, ja, Verhandlungen, die müssen verhandeln, und damit sozusagen aus meiner Perspektive das Recht der Ukraine auf Verteidigung abgelehnt haben. So, ne? Also so die eben Sarah Wagenknechts, wie heißt die andere? Die Emma.
Alice Schwarzer.
Alice Schwarzer, danke Gofi, wie immer, Namen fallen dem Jay nicht ein. Alice Schwarzer natürlich, genau. So, ne? Und ich habe mich da immer geärgert, weil ich irgendwie dachte, ja Leute, also das ist ja irgendwie auch blöd. Also, oder, und finde ich eigentlich auch immer noch. Naja, dieser Militärdekan hat dann interessanterweise über die Geschichte von der bittenden Witwe gesprochen. Zu dem Thema. Und ich dachte, was holt ihr diese Geschichte jetzt raus? Gibt es hier nicht ein paar schöne Friedenspassagen aus Jesaja oder irgendwas so? Und er sagte dann, diese bittende Witwe ist immer wieder zu dem ungerechten Richter, und der steht ja quasi für Gott, hingegangen und hat gesagt, ich will mein Recht. Also die hat sozusagen eine Unrechtssituation immer angeprangert und hochgehalten, obwohl das quasi obwohl es nicht logisch war. Obwohl es nicht vernünftig war. So, weil eigentlich klar war, die hat nichts zu melden und der Richter hat keinen Bock. Eigentlich hätte die auch aufgeben können, relativ schnell. So. Aber der hat das immer wieder hochgehalten. Und der Dekan sagte so: Naja, was ist unsere Aufgabe als Christen? Ist es zuallererst Waffenlieferungen zu sichern? Oder ist es das immer wieder zu sagen, Gott, den ungerechten Richter, wen auch immer, daran zu erinnern, dass es eine Lösung geben muss für diese Ungerechtigkeit. Mhm. So, also seine Schlussfolgerung war jetzt in meinen Worten: Wofür sind wir Christen bekannt? Dafür Öl ins Feuer zu schütten oder sozusagen die Fahne hochzuhalten für möglichst andere Lösungen, die etwas herbeiführen, was nicht greifbar ist. Und irgendwie, das fand ich ganz gut. Ich habe dann nach dieser Predigt mehr Verständnis gehabt für die Leute, die diese Rolle übernehmen. Ne? Also für die Alice Schwarzers und Sarah Wagenknechts, also jetzt mal, sei mal dahingestellt, welche Motivationen dahinter sind, aber für die, dass es Leute gibt, die immer wieder sagen, haben wir genug verhandelt, müssen wir nicht mehr verhandeln, sollten wir nicht mehr auf Verhandlung setzen und so weiter. Wie gesagt, ich finde, man muss sich auch die andere Frage stellen, also ich bin überhaupt kein Basher der Waffenlieferungen, aber ich finde es inzwischen wichtig, dass es auch diese andere Stimme gibt. Weil wenn wir uns in so eine Kriegsrhetorik hineinsteigern, klar, dann ist klar, wer das Monster ist und klar, wer Recht hat, und dann fliegt das Pulverfass ruckizucki in noch mehr in die Luft und noch mehr Pulverfässer. Also ich will damit sagen, ich glaube, es ist wirklich schon auch wichtig, nochmal drüber nachzudenken, was unsere Rolle als Christen ist in dieser ganzen Scheiße.
Also ich fand es wichtig, dass es diese Stimmen gibt, auch wenn ich die oft so von der Richtung her nervig fand. Aber mir ging das oft an vielen Stellen auch zu schnell, dann irgendwie zu sagen, ja, jetzt schmeißen wir das alles über Bord. Oder ich erinnere mich auch noch, das ging mir schon nahe. Letztes Jahr beim Kirchentag ist ja der Herr Bundespräsident, der Frank-Walter Steinmeier, hat da ja eine Begrüßungs- oder Eröffnungsrede, so ein Grußwort gesprochen.
und hat da auch im Grunde gesagt, also das Motto vom Kirchentag war, glaube ich, jetzt ist die Zeit oder irgendwie sowas, und hat dann halt so ganz viele so jetzt ist die Zeit Sätze gesagt. Jetzt ist die Zeit für dies, jetzt ist die Zeit für das, und unter anderem aus der Eröffnungsrede vom Kirchentag auch den Satz, jetzt ist die Zeit für Waffenlieferungen. Und dann dachte ich so, also ich verstehe natürlich, was er meint und auch aus seiner christlichen Überzeugung, was er meint. Aber bei so einer Veranstaltung, wo ja ganz viele Leute auch die aus dieser Friedensbewegung kommen irgendwie, da stehen und zu sagen, das ist jetzt der Shift, das machen wir einfach. Von jetzt auf gleich müssen wir da komplett umdenken. Das fand ich irgendwie schon auch krass so als Statement und dachte, ich kann natürlich da schon irgendwie mitgehen bei dem, also ich verstehe den Gedanken ja und wo der herkommt. Aber ich finde schon auch das, was du gesagt hast, also es wäre schon auch ein bisschen die Rolle der Christen zu sagen, ja, möglicherweise ist das alternativlos, aber wir müssten irgendwie schon ein bisschen die Mahner sein. Also haben wir wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um nach Frieden zu streben? Ist das wirklich jetzt das absolute Ende, diesen Konflikt so zu lösen? Geht es nicht auch anders? Irgendwie muss das jetzt sein? Muss das immer weiter eskalieren? Das finde ich schon wichtig, auch wenn das irgendwie sehr unsexy ist. Warte.
Ja. Also ich denke, man kommt aus diesem Dilemma einfach nicht raus. Ne?
Das ist ein absolutes Dilemma,
und,
ja.
Und das ist dann sozusagen, wie gesagt, jede Seite hat immer Recht. So, und ihre Gründe, warum sie Recht hat, und die überzeugen die einen und die anderen überzeugen die anderen. Und wie du es vorhin geschildert hast, Gofi, das führt in der Regel nicht zu einer Änderung der Situation. Hm. Und deswegen dieser Rat, mal die Bergpredigt so zu lesen, als moralisches Buch, sondern als Aufforderung zum Klugsein, zum Handeln, eine Anleitung zum Handeln, die versucht, andere Wege aufzuzeigen als der Weg des Rechts, der Rechtfertigung, finde ich schon sehr, sehr gut. Damit ist nicht gesagt, dass Waffenlieferungen falsch sind. Also ne, es bleibt ein Dilemma.
Ja.
Es bleibt ein Dilemma.
Es gibt halt einen Unterschied zwischen politischen Konflikten, vor allen Dingen auch ja, wenn du als Regierung handeln musst, wenn du verantwortlich bist für so und so viele Millionen BürgerInnen zum Beispiel, dann das ist eine andere Situation, als wenn mir persönlich Unrecht geschieht durch jemanden. Ne? So schlimm es auch sein mag. Also, aber das ist trotzdem irgendwie, das ist ein Unterschied. Das erfordert manchmal ein bisschen andere Antworten. Aber ich glaube, diese Suche nach der klugen Lösung, nach der möglichst wenig schädigenden Lösung sozusagen, ja, ist, glaube ich, besser als eben, keine Ahnung, Appelle an Nationalstolz oder sowas. Keine Ahnung. Also ich finde, man müsste sich einfach als politisch handelnder Mensch dann anschauen, wohin hat das in der Vergangenheit geführt? Wohin bringt uns das möglicherweise diesmal? Wollen wir das? Können wir das verantworten? Können wir so und so viele tote Leute verantworten? Können wir die Kollateralschäden verantworten? Ich denke jetzt wirklich ganz konkret an dem Israel, Palästina und die Zwei-Staaten-Lösung zum Beispiel. Ich will mir da kein Urteil erlauben, aber die israelische Regierung hat seit Jahrzehnten, seit Generationen die Handhabe, wenn wir getroffen werden, schlagen wir umso härter zurück. Ne? Und die jetzige Regierung setzt das natürlich auch in äußerster Konsequenz um und hat ja auch in ihren Reihen eben auch Hardliner, die das Ganze noch weiter treiben wollen. Also es gibt hohe politische Posten, die sich dafür aussprechen, den Gaza-Krieg so lange durchzuführen, bis da niemand mehr lebt. Also das wirklich platt zu machen, weil sie das eben selbst besiedeln wollen. Und wenn man sich das, also die Frage nach der Klugheit, also wohin führt uns das als Land eigentlich? Wie beeinflusst das die politischen Prozesse der kommenden Generation, meinetwegen, ne? Abgesehen von, wie viele Menschen sind wir bereit zu töten oder zu opfern, All diese Fragen müssen ja irgendwie auch eine Rolle spielen. Aber wenn dann eben nur darüber nachgedacht wird, wie Gott hat uns dieses Land verheißen, deshalb holen wir uns das jetzt endlich zurück oder keine Ahnung, nur ein toter Araber ist ein guter Araber oder keine Ahnung, welche Sätze dann gelten, dann führt das eben einfach nur ins Chaos und irgendwo anders hin.
Ja, ja, genau. Und du, oder auch genau immer nur zu sagen, ja, wir wurden überfallen, wir haben das Recht zu. Ich konnte das am Anfang gut nachvollziehen und jetzt, je höher die Totenberge werden, denke ich dann auch irgendwann, okay, aber irgendwann müsste auch mal Schluss sein, sozusagen. Ne? Also ja. das ist, man kann dieses Ding nicht ewig ausziehen, mit, die haben aber angefangen. Und die anderen sagen natürlich, ihr habt angefangen, weil ihr und so weiter. Ne?
Also, ja, das ist ja das, was Gofi am Anfang gesagt hat, dieses Aufrechnen, das hört nie aus. Das hat keinen Schluss. Wenn es nicht irgendwie eine Intervention gibt, wenn du das einfach immer weiterlaufen lässt, hat das nie einen Schluss.
Ja, ja. Genau. Ja, es ja. Hört nicht auf, genau. Ja.
Ja, und deswegen fand ich so diese bittende Witwe, die wieder aller Möglichkeit quasi den Traum von in diesem Fall, dass sie Recht bekommt, also aber das kann man ja den Traum vom Frieden hochzuhalten und zu sagen, wir wollen das, wir wollen darauf zugehen, immer wieder sozusagen, bis gegen die Unmöglichkeit es dann geschieht. So, also das fand ich, hat mich angesprochen, also hat mich schon auch ein bisschen umdenken lassen. Wie gesagt, ich bin damit immer noch nicht gegen Waffenlieferungen oder so, aber ja, also so irgendwie.
Ich finde ja auch, wo wir es schon von der Bergpredigt hatten, ne, da ist ja auch dieser großartige, sehr hochideale Satz, selig die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Der sagt dir ja auch noch kein bisschen, wie das geht, ne, und was das eigentlich ist. Aber der sagt dir, es ist schon sehr, sehr Gott, sehr Jesus, sehr himmelmäßig, sich für Frieden einzusetzen und Frieden stiften zu wollen.
Okay, jetzt die große politische Bühne haben wir jetzt ein bisschen beackert. So, ne, das ist die eine Seite, da steht der eine mehr auf der und der andere mehr auf der und das ist ja auch legitim und so, da haben wir jetzt, also Zwischenfazit wäre, Christen sollten sich für den Frieden einsetzen. So, was immer das dann auch bedeutet. So, und wie gesagt, da kann man zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, finde ich. Aber jetzt nochmal, vielleicht doch nochmal zurück zu dem ganz Persönlichen. Also, weil wir ja letzten Endes zwar nicht die Entscheidung treffen, ob Waffenlieferungen gemacht werden oder nicht, aber wir immerhin die Parteien wählen oder eben tatsächlich uns über Social Media miteinander anbrüllen und die Spaltung immer größer wird, dass sich und im persönlichen Konflikt kenne ich das ja auch. Also ich kenne das ja, wenn ich das Gefühl habe, mir geschieht Unrecht, ja. Da kann ich sauer werden, ne? Und das geht ja jedem oder den meisten Menschen so, dass sie dann irgendwie der Puls steigt und man argumentiert und man sagt, nein, das ist aber anders und so weiter, ne? Wie kriegen wir das hin, dass wir in einer Zeit, die immer mehr polarisiert, wo jede Seite Recht hat, und ich weiß ganz genau, welche Seite Unrecht hat, ja, natürlich, so, weiß ich, und das meine ich jetzt nicht symbolisch, sondern ich, Jay, weiß das so für mich, ja. Wie gehen wir damit um? Also wie könnten wir dazu beitragen, dass mehr Verständigung geschieht, dass mehr Frieden gestiftet wird?
Ja, ich finde auch, dass wir ruhig auch über mögliche Gewalt nachdenken könnten, weil wir sind gesellschaftlich mittlerweile nicht mehr nur an dem Punkt, dass wir sagen, oh, manchmal kommen wir uns aber ganz schön in die Wolle oder so, ne? Sondern der Wahlkampf in Thüringen und Sachsen war von Gewalttaten geprägt gegen Leute, die politisch gehandelt haben, die Wahlwerbung gemacht haben und so weiter und so fort. Ich meine, du und Julia, ja. Ihr könnt froh sein, dass ihr in Eschborn Schilder für die Grüne Partei aufhängt.
Genau.
Das ist, glaube ich, in Halberstadt nicht so geil. Oder ja, wo auch immer. Genau. Oder, ne? Und das heißt, ich finde, es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns ernsthaft darüber Gedanken machen, wie würden wir eigentlich damit umgehen, wenn uns Gewalt angedroht wird, wie das vielen passiert, oder vielleicht sogar Gewalt angetan wird. Und halt vielleicht nicht nur von irgendwelchen pandemiegeschädigten Jugendlichen, die irgendwie, wo da irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen was schiefgelaufen ist, sondern von Leuten, die so hart gegen unsere Meinung sind. Und die so sehr davon überzeugt sind, dass wir etwas ganz, ganz Böses und Falsches tun, dass sie finden, dass Gewalt gegen uns vollkommen gerechtfertigt wäre. Darüber müssen wir, glaube ich, tatsächlich nachdenken mittlerweile. Ich finde es schwer. Ehrlich gesagt, ich habe beide Seiten in mir. Ich habe in mir die Seite, die sofort zurückschlagen möchte. Und die so als Christ, der manchmal da auch theoretisch über seinen Glauben nachdenkt, finde ich das ein bisschen peinlich, weil diese theoretische jesuanische Seite, die ist bei mir natürlich auch, ne, klar, Feindesliebe und der Wolf hat ja auch recht, also das führt ja nirgendwo hin, Vergebung ist besser, führt wirklich zum Frieden und so, aber was bei mir ad hoc und sofort sozusagen durch das Stammhirn so durchläuft, ist, ich würde auf Gewalt sofort mit Gegengewalt reagieren. Ich muss mir das einprägen, dass ich das nicht will, dass ich daran nicht glaube, dass ich genau weiß, wohin das führt. Aber ich bin immer wieder erschrocken, wie dicht unter der Oberfläche das bei mir doch schlummert. Ich bin also eigentlich wirklich ja wie als so ein friedlicher Typ irgendwie. Aber ganz so subkutan irgendwo gibt es da auch ganz viel Bereitschaft bei mir zur Gewalt, stelle ich immer wieder fest. Und das ist peinlich, aber das ist irgendwie Teil der Wahrheit.
Ja, das ist ja das, was ich vorhin meinte, ne? Ich glaube, also in uns allen steckt das Potenzial, Krieg zu führen. Ja. Sei es im Großen, sei es im ganz Kleinen 1:1, sei es mit Fäusten oder sei es ein Rosenkrieg, ne? Bei einer Scheidung oder so. Mhm. Ne? Also in jedem von uns steckt dieses Potenzial. Und da kannst du, keine Ahnung, 100 Jahre Christ sein und christlich aufgewachsen sein. Ich glaube, an sich ist dieses Potenzial da. Das ist ein Teil des Menschseins. Deswegen verwendet Jesus auch so viel Zeit darauf, andere Ideen auf den Tisch zu legen. So andere Handlungsideen, andere Zielformulierungen, weil wir alle, ja, also weil man sich die Welt nur angucken muss und ich in meinem Privaten, wenn mir Unrecht getan wird oder wenn ich auf Facebook jemand mir irgendwie komisch kommt, da steigt mein Puls in die Höhe. So. Hm. Also ich ziehe nicht gleich los und stelle mich vor dessen Haus und ruf, komm raus, du Arschloch. So nicht, aber das Potenzial ist da. Also ja, genau. Und ich vermute, das kriegen wir auch nicht weg. Also ich vermute, man kann das ein Stück weit sich eine andere Verhaltensweise antrainieren, sich darin üben, ne, so dass einem vielleicht eher so ein Satz einfällt wie Jesus bei der Ehebrecherin. Aber auch das ist gar nicht so leicht. Nee. Wisst ihr, weil die Situationen sind ja dann da und dann ärgert man sich über jemanden und dann sagt man Sachen, die man hinterher bereut oder denkt, das war vielleicht ein bisschen krass oder so. Gut, und dann weißt du wieder, ja okay, das ging dieses Mal schief. Also so, ne, es ist ja nie, du bist, finde ich, aus diesem Dilemma nie raus, dass du irgendwie weißt, okay, ich bin anfällig für Recht haben und damit unter Umständen in die falsche Richtung rennen. Mhm. Oder für die moralisch höherwertige Meinung und damit jemanden anderen totquatschen, dessen Meinung man verachtenswert findet. Oder. Und das ist alles gar nicht so easy peasy. Und dann gibt es ja noch die andere Seite. Also, ne, wir haben ja dann immer mal wieder die Diskussion, keine Ahnung, lädt man Leute aus einer anderen politischen Ecke zum Kirchentag ein oder nicht? Also spricht man mit denen oder nicht? So, und dann gibt es gute Gründe zu sagen, nein, man will das nicht noch fördern. So. Und also ne, es ist, also, und es macht auch manchmal Sinn, sozusagen zu sagen, nee, hier ist eine Grenze. Die, ich tue jetzt mal nicht so, als ob das, was der andere denkt, egal ist. So, aber und gleichzeitig führt es dann unter Umständen im direkten Konflikt nur dazu, dass man überhaupt nicht mehr miteinander redet, sondern nur noch gegeneinander und so weiter und so fort. Also ich finde es furchtbar kompliziert, ey. Also die Gesellschaft polarisiert sich ein Stück weit. Auf einer anderen Seite gibt es aber auch sowas wie eine Mitte. Und zumindest darüber haben ja Thorsten Dietz und Tobi Feix bei einem Podcast-Festival gesprochen, denn der Podcast wurde auch gerettet in Zürich, also den kann man nachhören und dort sprechen sie ja über Untersuchungen, die belegen, dass die Mitte doch viel stärker ist, als man eigentlich denkt, wenn man so an die Polarisierungsdebatten denkt. Mhm. Und das ist oft dann eben solche Trigger Begriffe oder Meinungen oder Situationen sind, die Leute auseinanderbringt, ja. und sich als Feinde gegenüberstehen lässt. Aber dass eigentlich mehr Mitte da wäre, als man in diesen Augenblicken dann denkt. Und das hat mir zumindest so ein bisschen Hoffnung gemacht, weil ich nicht weiß, wie man in einer komplett polarisierten Weltgesellschaft leben soll, wo jede Seite immer Recht hat. Ne? So, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, aber das empfinde ich als eins der größten Dilemmen. Jede Seite hat ihre guten Gründe, warum das, was sie denkt, richtig ist und die andere Seite Arschlöcher sind. So, und irgendwie sich auf dieses Spiel nicht so einzulassen. Und an anderen Stellen musst du dich abgrenzen. Also wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich, aber ich finde das wahnsinnig kompliziert.
Ich glaube, stellenweise müssen wir diese Debatten verlassen und anders Umgang miteinander haben. Ich glaube, es geht nicht anders. Ja. Und ich glaube auch, dass es nicht nur okay, sondern das ist sogar notwendig. Ich glaube, gemeinsame Feste, jede Form von kulturellen Veranstaltungen, jede Form von, naja, okay, vielleicht doch religiösen Veranstaltungen, wo man sagt, wir reden da jetzt aber nicht drüber, sondern wir erzählen jetzt Geschichten, wir gucken jetzt Bilder an, wir hören uns jetzt Musik an, wir essen jetzt ein gutes Essen, ansonsten alles andere ist jetzt Fresse halten. Ne? Also ich glaube, diese Ereignisse brauchen wir, wenn es irgendwie nicht dazu führen soll, dass wir irgendwann überhaupt gar nicht mehr miteinander sprechen können. Und ich meine jetzt natürlich nicht gewaltbereite Leute, die Todesdrohungen per E-Mail verschicken oder so, obwohl auch die ja irgendwo Familienmitglieder sind. Und ja, ich habe auch Freunde, die Geschwister haben, die ganz weit nach rechts lehnen und wo es einfach verdammt schwer ist, überhaupt noch miteinander im Gespräch zu bleiben. Ne? Aber es gibt dann ja eben doch wieder diese Anlässe, wo das halt notwendig ist. Also eine gute Freundin von mir zum Beispiel hat einen Bruder, der sich sehr stark macht für die AfD. Und natürlich ist es wahnsinnig schwer, mit dem überhaupt noch zu reden. Untereinander, weil sie ist so drauf wie wir und also das ist wirklich schwierig, aber ich persönlich als Künstler zum Beispiel, ich sehe da die Rolle von Kunst, also dass Anlässe geschaffen werden, wo Menschen sich begegnen, die unter Umständen sich in gewissen Punkten vollkommen uneins sind, aber diese Anlässe bieten die Möglichkeit, dass man dennoch gemeinsam in einem Raum sich befindet, ohne sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Das halte ich für einen gesellschaftlichen Fortschritt, wenn das gelingt. Mhm. Jedes Mal, jede Veranstaltung ohne Gewalt ist ein Erfolg. Scheißegal, was da sonst noch gelaufen ist. Und ich glaube, das ist notwendig, damit wir irgendwie weiterkommen als Gemeinschaft.
Und vielleicht könnte auch helfen, sich zu versuchen, in die andere Seite ein Stück weit rein zu versetzen. Ist auch eine Binsenweisheit, okay, aber ich dachte jetzt gerade, als du von deiner Bekannten erzählt hast, deren Bruder sozusagen aus ihrer Seite durchdreht.
Ja.
Wahrscheinlich denkt der das Gleiche über sie.
Ja.
Ja. Also aus seiner Perspektive ist es für ihn komplett unverständlich, warum sie dieses links-grün versiffte Zeug von sich gibt. Und weil doch, keine Ahnung, völlig klar ist, dass das in die Irre führt und die Welt am Abgrund steht, was weiß ich, ne, was seine Begründungen sind. Aber unter Umständen hat er genau denselben Impuls, am liebsten seine Schwester retten zu wollen, zu überzeugen zu wollen, die muss das doch einsehen und so weiter. Und ich meine, zumindest wenn man sich das ein bisschen klar machen kann, dass die Übeltäter unter Umständen auch Familienväter sind oder Mütter, auch Menschen sind, die sich wünschen, dass ihre Kinder in der Schule gute Noten schreiben und denen das Herz aufgeht, wenn sie ein schönes Lied hören, und die, also die jetzt nicht den ganzen Tag über ihre Falschheit nachsinnen und der nachgeifern, sondern auch ganz normale Menschen sind mit schönen Seiten. So, also sich das zumindest klar zu machen, die Leute nicht so, nicht nur als, keine Ahnung, rechte Arschlöcher oder sowas zu sehen, sondern sich irgendwie klar zu machen, das sind auch normale Menschen. So wie ich. Und die sehen mich unter Umständen mit einem ähnlichen Auge an, wie ich die. Aus unterschiedlichen Perspektiven. So, und also mir hilft das zumindest irgendwie, nicht immer nur das Konfrontative zu sehen. Und wie du es gesagt hast, wenn man dann Anlässe schafft oder wenn es dann Anlässe gibt, keine Ahnung, man an Weihnachten zusammen in der Kirche sitzt und sagt, ah, okay, jetzt sind wir alle hier, feiern alle Weihnachten. Okay, jetzt lassen wir mal die Politik draußen oder die moralische Frage, wie man sich zum Thema Homosexualität verhalten soll oder wie auch immer, sondern jetzt sind wir mal alle im Weihnachtsgottesdienst. So, und irgendwie sowas, das wäre zumindest schon ein bisschen hilfreich. Und wenn man dann noch irgendwie eine Ebene findet, über Dinge miteinander zu reden, die jetzt nichts mit diesen polarisierenden Sachen zu tun hat, sondern, keine Ahnung, sich miteinander auf ein Konzert zu gehen und über Musik zu freuen. Irgendwelche verbindenden Dinge findet, dann wäre zumindest auf der zwischenmenschlichen, also dann ist die inhaltliche, ich nenne es jetzt mal ideologische Seite, nicht gelöst. Aber zumindest auf einer menschlichen Seite könnten Anknüpfungspunkte da sein.
Ich finde das schön. Ich kann das auch gut hören. Also das ist aber halt eine Position, die nur wir einnehmen können. Ne? Also wir als Menschen, die quasi so privilegiert sind, dass sie sich das aussuchen können, setze ich mich mit so jemand an den Tisch oder nicht. Jemand, der quasi das erklärte Feindbild davon ist oder der am liebsten, was weiß ich, lieber heute als morgen abgeschoben werden soll oder sowas, der kann sich das natürlich nicht aussuchen. Da ist das ja nicht möglich.
Ja, stimmt. Also hast du auf der rein menschlichen Ebene völlig recht, Marco. Und also jetzt, so hart das klingt, ist das nicht doch das, wovon Jesus spricht? Die zweite Meile gehen? Also ist das nicht die Idee, dass sozusagen die von den Römern Unterdrückten, die gezwungen werden, eine Meile zu gehen und das nun machen müssen, dann sagen, so, und jetzt gehe ich trotzdem mit diesem Arschloch noch eine Meile mit.
Das ist vermutlich die Idee, aber das ist ja das, was ich vorher sagte. Die Idee ist super, aber ich kann das einer betroffenen Person nicht nahelegen, sich so zu verhalten aus meiner Position heraus. Ne? Ich kann mich nur, wenn es mich irgendwann mal betreffen sollte, kann ich mich dafür entscheiden, das zu tun oder nicht zu tun. So.
Ja, klar, also das war jetzt auch nicht als Handlungs-, sondern
nein,
Maßgabe gemeint, sondern darüber nachdenkend, wie was denn hilfreich ist und was unter Umständen eher den Graben vertieft, sozusagen. Ja. Aber hast vollkommen recht, also das kann man nicht jemandem abverlangen, also auf gar keinen Fall. Also.
Nee, vor allen Dingen, wenn dein Leben auf dem Spiel steht.
Ja.
Genau. Manchmal übrigen sich dann auch irgendwelche philosophischen Überlegungen, ja.
Ja, ich finde das halt immer so schwierig, dass so das so gegenüberzustellen, zu sagen, naja, ihr habt halt eure Überzeugung, wir haben halt unsere, weil ich mir immer überlege, naja, aber das sind ja keine, das sind ja nicht einfach nur zwei Meinungen, wo man einfach die eine haben kann oder die andere. Wenn die eine Meinung sagt, wir möchten eigentlich gerne alle Menschen, die, was weiß ich, keinen deutschen Pass haben, am besten herauswerfen oder im schlimmsten Fall wieder umbringen oder irgendwie sowas, und die anderen sagen, ja, wir würden gerne mehr Windkraft bauen, da kommt ja nicht dasselbe dabei raus, egal wie fundamentalistisch man das vertritt irgendwie. Und da finde ich, ist es eigentlich schon schwierig zu sagen, naja, also dann bist du jetzt halt rechtsextrem, macht ja nichts, dann treffen wir uns jetzt hier halt irgendwie. Also das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber das ist so.
Nee,
also,
es ist überhaupt nicht extrem. Es ist ein vollkommen naheliegendes Beispiel. Ja, klar.
Also, ich habe ja vorhin auch gesagt, ne, dieses Dilemma bleibt. Und es gibt auch die Momente, wo man sich, finde ich, abgrenzen muss und wo man deutlich machen muss, nee, da gehe ich nicht mit und so weiter. Ne? Und aus der anderen Perspektive gibt es die halt auch.
Ja, die, sicher. Die
haben in ihrer Subkultur das dann genauso und so weiter. Wir versuchen ja gerade drüber nachzudenken, wie man die Polarisierung irgendwie aufweichen könnte, sozusagen. Ne? Und dann denke ich da, also zum Beispiel frage ich mich nicht, ob Gemeinde hier nicht wirklich ein wichtiges Übungsfeld wäre. Also weil hoffentlich noch genügend unterschiedliche tickende Menschen da zusammenkommen und B, man sich das auch vornehmen könnte als Gemeinde. Mhm. Wir wollen eine verbindende Gemeinschaft sein. Und das heißt nicht, dass wir uns nicht streiten, und das heißt nicht, dass wir, dass jeder alles sagen kann oder wie auch immer. Also ne, das in der Konkretion wird es dann wieder schwierig. Aber wenn man sozusagen üben würde, ne, ähnlich wie Martin Luther King das früher gemacht hat. Die haben gewaltfreien Widerstand geübt. Was passiert, wenn dich ein Polizist quasi an den Haaren zieht und zum Wagen schleift? Wie reagierst du dann? Was sagst du dann? Also die haben das geübt. Irgendwie glaube ich, wäre es an der Zeit, dass wir Christen nicht nur das so als so eine theoretische Aufgabe sehen, ja, und das ist schwierig, so wie wir es jetzt ja auch gerade machen, und sagen, ja, und das für und das wieder, und da könnte man nun so und da könnte man so, das muss man alles auch machen, aber es irgendwie praktisch werden lassen, üben und, keine Ahnung, mit so als Liebesgemeinschaft versucht, das in der Gesellschaft zu vermitteln oder wie auch immer. Also ich will damit nicht irgendwem beireden, der irgendwelche furchtbaren Dinge vorhat. So natürlich nicht. Und trotzdem, irgendwo müsste es doch mal anfangen. Und vielleicht wäre Gemeinde ein gutes Übungsfeld. Also.
Ja, ich glaube das ganz sicher. Also Gemeinde ist bestimmt genauso ein wichtiger Baustein wie das, was Gofi gesagt hat, ne? Was Kunst oder sogar auch Kulinarik, alles, was Menschen, was das Potenzial hat, Menschen zusammenzubringen, die sich so im Privaten normalerweise nicht begegnen würden. Irgendwie, die eine Tür aufmachen, die einen Ort schaffen, die einen Tisch schaffen, wo man sich begegnen kann. Und weil das baut ja letztendlich auch Ressentiments und Vorurteile und irgendwelche komischen Ängste ja auch ab, wenn man sich begegnet und im Gespräch ist. Damit holst du natürlich nie die fundamentalistischen Extremisten ab, logischerweise, aber das ist was, glaube ich, wo du so die normalen Menschen, die vielleicht Ängste haben und Sorgen, wo du die zusammenbringen kannst. Das glaube ich schon, oder das hoffe ich zumindest.
Ich würde gerne nochmal stark machen, wie ich das sehe. Also Ich komme immer noch von diesem gewissen Pragmatismus her. Also ich finde Nazis eklig. Ich finde die menschenverachtende Haltung eklig. Ich finde eine frauenverachtende Haltung ekelhaft. Ne? Ich finde Islamismus eklig. Es fällt mir schwer, mich mit solchen Leuten zusammenzusetzen und entspannt, chillig rumzusitzen. So. Aber die Leitfrage, die wir uns stellen müssen, ist, wie wollen wir verhindern, dass wir früher oder später uns alle an den in den Haaren haben oder uns oder noch schlimmer. Wie erhalten wir stellen, irgendwie eine Form des Zusammenlebens, ne? Des zivilisierten Zusammenlebens. Und dann gibt es halt da gewisse, und dann muss man sich von gewissen moralischen oder moralistischen Positionen mal wegbewegen. Aber nicht dauerhaft, natürlich. Ich muss nicht, die Meinung des anderen muss mir nicht egal sein. Ich muss immer noch dagegen mich zur Wehr setzen dürfen und ihn herausfordern dürfen, diese Person herausfordern dürfen. Aber es muss irgendwelche Möglichkeiten geben, zum Beispiel, wo ich es einfach toleriere, dass, sagen wir mal, Björn Höcke eine Lesung von mir besucht. Ist ja theoretisch denkbar. Wird nie passieren, aber ist ja theoretisch denkbar, ne? Und dann muss ich irgendwie persönliche Charakterfestigkeit besitzen, ihm die Hand zu schütteln und zu sagen, hallo Herr Höcke, schön, dass Sie da sind, weil, obwohl ich alles an diesem Mann ekelhaft finde, so ziemlich, also alles, was ich von ihm weiß, ich kenne ja ganz viele Dinge nicht, wie du schon gesagt hast, viele Dinge kennt man von den anderen Menschen nicht, aber alles, was ich von ihm kenne, macht mich fertig. Aber es könnte ja zu solch einer Begegnung kommen und dann muss irgendwie es eine Möglichkeit geben, dass wir eben nicht irgendwelche Messer zücken oder so, sondern immer noch miteinander ins Gespräch kommen, vielleicht sogar eine Tasse Kaffee trinken und dann auseinandergehen, ohne dass wir uns gegenseitig verletzt haben. Das muss irgendwie einfach drinne sein. Dafür muss man Anlässe schaffen, dass sowas praktiziert wird, glaube ich. Wir müssen irgendwie eine Einigung finden, dass wir das immerhin noch wollen, bei aller Unterschiedlichkeit und bei allem Gegeneinander, dass das existiert. Mehr will ich gar nicht sagen. Also ich will gar nicht, ne? Also nur das ist klar,
ja, das ist,
ich will das nicht.
Das ist ja genau das Problem. Je doller man sich abgrenzt und je mehr man das unmöglich hält, jemand anderem die Hand zu geben, der nicht zur eigenen Bubble gehört, desto leichter ist das ja immer auch, das Gegenüber zu dämonisieren. Ne? Also desto böser wird er ja auch in deinem Kopf die ganze Zeit irgendwie. Und ich bin voll bei dir, das würde mir sehr schwer fallen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich diese Größe hätte. Das ist natürlich furchtbar. Also wenn du nur noch irgendwann, und da sind wir ja eigentlich auch schon ziemlich an vielen Punkten, nur noch übereinander redest, dann wird halt dieses Monster oder dieses Schreckgespenst, was du dir da so zusammenschusterst und durch alle deine Echokammern immer noch größer wird, das wird halt immer, immer riesiger, ne?
Ja. Ja. Und ich finde sozusagen, da sind wir jetzt im Grunde bei einem Punkt, den man sozusagen auf christlicher Ebene ja mit so einem Heiligkeits- und Reinheitsding zu lösen versucht. Und meines Erachtens fälschlich zu lösen versucht, weil man damit sozusagen den Graben aufmacht, okay, hier sind die Reinen, die sich richtig an alles halten, was geboten ist und die der Wahrheit und dem Herrn wirklich folgen. Und da sind die Unreinen, die meinetwegen gemeinsame Sache mit der Welt machen oder die, ne, also jetzt so auf der ganz normalen Alltagsgemeindeebene. Und Ich bin ja immer einer, der dafür plädiert, dass zum Abendmahl alle kommen dürfen, egal welche Partei sie wählen, ne? Und egal mit wem die irgendeine Konferenz gemacht haben oder so, weil ich glaube sozusagen, das wäre genau dieses Übungsfeld und das heißt nicht, dass man nicht über Inhalte streitet und das heißt auch nicht, dass man sich an manchen Punkten nicht auch abgrenzt, genau wie du gesagt hast, Gofi, es gibt für alles seine Zeit und es gibt die Zeit, wo man sagt, nein und es gibt die Zeit, wo man aber was ich sagen will, ist dieser Reinheits- und Heiligkeitsgedanke lädt halt komplett dazu ein, dass du weißt, wer die Guten und wer die Bösen sind. Hm. Und damit musst du auch nicht mehr miteinander reden. Damit musst du keinen Dialog mehr führen, weil der andere ist eh verführt, verblendet von Satan und so weiter. So. Und das geht ja auch unreligiös, also ne, politisch oder wie auch immer. Also irgendwie, das wäre für mich auch so ein Übungsfeld, gegen diese Impulse zu kämpfen, weil diese Impulse stecken in uns allen drin. Jeder verbrüdert sich gerne und klopft sich gegenseitig auf die Schulter, wie richtig man die Welt sieht. Das macht jede Seite. Und diese Impulse ganz überwinden werden wir sie nicht. Und Streit muss auch da sein, so. Und trotzdem, wenn, also die schöne Vorstellung wäre ja, vor Gott sind wir alle Sünder. Und zwar wirklich alle. Also können wir auch vor Gott zusammen stehen. So. Und wie gesagt, es gibt Momente, wo man das nicht mehr aushält und wo das nicht geht. Das verstehe ich. Und das ist auch legitim. Und trotzdem führt uns das nicht weiter. So. Also es wäre zumindest ein anderer Impuls.
Wollen wir das mal als Schlusswort gelten lassen? Auf Marco. Noch,
können wir mal, zwei Jahre meins.
Achso, ja.
Ich habe noch einen Gedanken, weil ich habe vor kurzem einen Text geschrieben, so ausgehend von der Jahreslosung von, ich weiß gar nicht, von vor 2 Jahren oder sowas. Da war doch, suche Frieden und jage ihn nach. Ne? Und da dachte ich schon, also, und dann habe ich mich so ein bisschen in den Text dran abgearbeitet, wie nervig das ist, dass man den suchen und den dann noch fangen muss. Ne? Also warum kann da nicht einfach sichtbar irgendwo stehen und dann auch da bleiben? Wieso ist das so ein nerviges Unterfangen und warum ist das so flüchtig? Warum muss man sich so anstrengen dafür? Weil das sind ja beide so unentspannte Tätigkeiten, was suchen zu müssen und dem dann noch hinterherlaufen, wenn man es gefunden hat. Irgendwie. So, und das ist im Grunde, fasst es ja unser ganzes Gespräch sehr gut zusammen. Man kriegt das irgendwie nicht so richtig zu fassen. Man muss sich da irgendwie einsetzen. Das kostet Mühe, das kostet Anstrengung und man kriegt es nicht hin und es geht einem immer wieder verloren und dann muss man es wieder neu suchen und wieder neu fangen irgendwie. Und scheinbar finde ich, also bei aller Nervigkeit ist das natürlich eine schlaue Beobachtung, dass der nicht so einfach zu finden und festzuhalten ist.
Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Eigentlich noch besseres Schlusswort.
Ja. Tja, liebe Zuhörenden.
Ja, jetzt, ihr merkt, wir sind jetzt auch ein bisschen nochmal sprachlosiger geworden am Ende, weil das ganze Thema ja so nah ist und trotzdem man ja das Bedürfnis hat, zu wissen, wie es gehen könnte, aber es halt nicht so einfach geht. Von daher interessiert uns natürlich, was ihr darüber denkt. Und wenn ihr uns das schreibt, auf den Kommentaren, Facebook, Insta, wie auch immer, per E-Mail oder sonst was, dann können wir auf eure Gedanken bei unserem Nachklapp bei Insta Live in 9 Tagen, also von heute, dem Erscheinungstag gerechnet, also Dienstag in einer Woche, können wir darauf ein bisschen eingehen und darüber nochmal ein bisschen mit euren Impulsen nochmal nachdenken.
Ja, da, und da bin ich mir eigentlich auch sicher, da gibt es bestimmt noch viele Aspekte, die wir jetzt nicht bedacht und nicht beredet haben.
Ja, genau. Jo, also wenn euch das interessiert und entweder schreibt uns was oder kommt einfach dann mit dazu. Da haben wir jetzt ja auch noch ein paar Tage Zeit, über das Thema nachzudenken. Mal gucken, was uns dann noch so einfällt.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch an dieser Stelle von allen Zuhörenden mit einem dreifachen Hossa!
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 Hossa! Hossa. Und wir wünschen euch Segen und Frieden. Ne, wie heißt es immer so schön? Gnade und Frieden.
Gnade und Frieden.
Gnade und Frieden. Das wünschen wir euch. Das ist auch darüber könnte man nochmal, über diesen Wunsch nochmal reden. Das ist eigentlich eine geile Formulierung, die da im Neuen Testament immer wieder kommt. Gnade und Frieden. Genau. Tschüss.
Hossa Talk!
Jay, Marco und Profi erklären die Welt.